So, willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Social Marketing Nerds Podcast. Entweder hört ihr uns gerade oder ihr seht uns auch noch dazu. Ton wäre in jedem Fall gut. Und heute haben wir wieder ein spannendes Thema mit einem noch spannenderen Gast. Auf der anderen Seite der Leitung sitzt der Simon Kreinbaum, Gründer und Geschäftsführer von Kitchen.io, dem Performance Marketing Betriebssystem, OS, Operating System. Wir haben eben schon drüber gesprochen, wie nennen wir es jetzt richtig. Und der Simon ist erstens selbst so gefühlt Nerd, ist Performance Marketer und hat ein Faible für das Thema Automatisierung. Simon, sag doch nochmal kurz, was machst du denn bei Kitchen? Und was macht ihr als Kitchen?
Danke erstmal, Alexander. Freut mich, hier zu sein. Kitchen, mein Hintergrund ist sozusagen auch Performance Marketing. Ich habe ganz lange selber operativ im Performance Marketing gearbeitet. Und mit Kitchen bauen wir eine Plattform, die im Prinzip eine Schnittstelle zwischen den programmatischen Endpunkten der Werbeplattform, in erster Linie Facebook und Instagram, ist und anderen Business-Tools wie Google Sheets, Slack und so weiter. Und man kann es so ein bisschen so sehen als Alternative vielleicht zu einem In-House-Martech-Team. Die großen Firmen, vor allem die Berliner Firmen, Delivery Hero, HelloFresh und so weiter, die haben ja alle riesige Teams mittlerweile bei sich sitzen, die nur Software für ihr eigenes Marketing-Team bauen. Und wir ermöglichen das im Prinzip einem Marketing-Team, ohne dass sie jetzt einen Entwickler haben müssen. Das heißt, wir setzen so auf diesen Trend No-Code oder Low-Code, falls damit jemand was anfangen kann. Das heißt, wir haben so eine nette Drag-and-Drop-Environment, in der man sich selber im Prinzip Tools zusammenbauen kann, Automatisierungen bauen kann, die so dem eigenen Workflow, dem eigenen Prozessen entsprechen, genauso wie man das normalerweise macht. Und ein großes Thema ist natürlich irgendwie für uns immer dieses Thema API, Feature, also Dinge, die man vielleicht über die API machen kann, die besonders spannend sind.
Ganz genau. Und da sind wir im Prinzip auch schon bei unserem Thema, über das wir heute sprechen, weil viele, die sich im Thema Social Advertising bewegen und auch tief in den Ads Manager einsteigen, glauben, dass das letztlich das komplette Feature Set ist oder die komplette Palette an Möglichkeiten, die die Plattform bietet. Nur, das stimmt gar nicht. Das ist letztlich das, was eben über sozusagen den Self-Service auf dieser Oberfläche zur Verfügung steht. Aber es ist nicht alles, was geht. Deswegen haben wir uns jetzt für heute einmal vorgenommen, zu sagen, wir gucken uns 5 Dinge an, die mit der Facebook API möglich sind, aber eben nicht im Ads Manager. Und das ist wahrscheinlich entscheidend, warum sind die eigentlich gut und wichtig? Das ist unser Thema heute. Und bevor wir da einsteigen, noch eine ganz kurze Randbemerkung. Erstens natürlich, wenn ihr später Fragen habt, kommen wir noch dazu, dass ihr uns kontaktieren könnt. Wenn ihr selbst sagt, ich bin ja im Bereich Social Advertising unterwegs und ich fühle mich sehr nerdig, dann möchte ich noch sagen, wir suchen mehr Leute. Wer möchte, kann uns gerne an jobs@smnerds.de schreiben. Wir freuen uns, mehr Leute kennenzulernen. Jetzt steigen wir ein. So, Simon. Wir haben uns ein paar Sachen auf die Agenda geschrieben, die funktionieren im Bereich Targeting eigentlich, aber eben auch im Bereich Bidding und im Bereich Creative auch noch. Steigen wir doch mal vorne ein. Ich glaube, wir starten mit dem Thema Targeting, ne? Mhm. So, was geht?
Ja, gute Frage. Also ich glaube nur vorweg, früher, ich glaube, die Facebook API, die Schnittstelle API, wie man ja im Deutschen sagt, ist schon einige Jahre alt und es gab früher echt viele Firmen, die versucht haben, so eine Art eigenen Algorithmus zu entwickeln, um besser zu sein als Facebook im weitesten Sinne. Und da kommen wir vielleicht später auch nochmal zu, inwieweit das Sinn ergibt oder auch nicht. Das haben mittlerweile sehr, sehr viele aufgegeben, weil Facebook einfach die viel größere Datenmenge hat. Dementsprechend sind so die API-Feature oder generell API-Feature zu nutzen, glaube ich, in erster Linie sinnvoll, wenn man Sachen nutzen möchte, die halt einfach gar nicht verfügbar sind. Oder wenn man einen Use Case hat, der so komplex ist, dass man den eigentlich nicht mit händischer Arbeit lösen kann. Oder wenn dann nur mit irgendwie 10 Marketern oder sowas. Und hoffentlich ist die Zeit vorbei, dass man irgendwie 10 Leute im Team hat, die alle das Gleiche machen. Aber das muss dann am Ende jede Firma für sich selber entscheiden. Eine Sache, die total spannend ist und die ich auch eigentlich nicht richtig verstehen kann, warum die eigentlich gar nicht im Werbeanzeigenmanager verfügbar ist, ist das Thema größere Lookalike Audiences. Also wenn man im Werbeanzeigenmanager sitzt, im Ads Manager, dann kann man ja maximal 10% auswählen und ich bin mir sicher, alle Zuhörer wissen das eigentlich schon, aber 10% bedeutet hier immer 10% aller verfügbaren Nutzer einer gewissen Zielgruppe, richtig? Also in Deutschland haben wir, glaube ich, irgendwie knapp 30 Millionen oder vielleicht 32 Millionen Nutzer verfügbar in Deutschland auf Facebook und Instagram zu bewerben. Das heißt, eine 10%ige Lookalike, unabhängig davon, worauf diese Lookalike-Audience basiert, sind das immer 3,2 Millionen, nämlich alle 10% verfügbaren, 10% aller verfügbaren Leute. Und per API, per Schnittstelle ist es jetzt möglich, auch 20% zu erreichen. Und das ist natürlich was, was total spannend sein kann, wenn man in, vielleicht hat man Deutschland als Kernmarkt, aber bewirbt dann auch noch in Österreich oder der Schweiz oder man ist irgendwie, hat einen Europafokus und bewirbt dann auch noch Belgien, Niederlande, vielleicht kleinere europäische Länder. Da kommt man relativ schnell mit seinen 10% an eine Grenze. Ich glaube, in Österreich ist 10%ige Lookalike-Audience knapp über 1 Million Nutzer. Ich weiß jetzt nicht die genauen aktiven Nutzerzahlen in Österreich. Vielleicht ist es auch weniger. Entschuldige für meine Ignoranz in diesem zu diesem Zeitpunkt. Genau, aber da ist es halt total spannend und da sehen wir auch, glaube ich, viele Firmen, die das nutzen oder nutzen könnten, um vielleicht eine 15%ige Lookalike-Audience oder eine 20%ige Lookalike-Audience mal anzutesten und eben zu schauen, ist der Algorithmus stark genug eigentlich auf Facebook-Seite, um ja auch noch relevante Nutzer zu finden, statt dass man, ich glaube, das ist ja üblich, dann irgendwann anfängt, interessenbasiertes Targeting zu machen oder eben ganz breites Targeting, was sicherlich auch viele ja. Leute machen.
Ja, gefühlt, also nur kurz dazu gesagt, trotzdem hängt es halt immer an der Qualität der Ausgangsbasis, der Ausgangsaudience, weil das ist, ich sage das immer wieder, weil das halt so ein häufiges Thema ist, irgendwie alle Website-Besucher sind keine gute Ausgangsbasis, weil die vergleichsweise unspezifisch sind in vielen Fällen, aber wenn ich eine spezifische Basis habe, die eben eine gute Mustererkennung für den Algorithmus auch zulässt, dann ist das halt ein starkes Ding. Und ich kann es mir auch nicht richtig erklären, außer dadurch, dass man sagt, okay, Facebook-Heimatland sind die USA, da sind auch 10% halt schon eine relevante Größe. Damit kannst du halt schon arbeiten. Und natürlich steht dahinter, dass mit der Vergrößerung irgendwie weniger spezifische oder weniger genaue Muster dazukommen an der Stelle. Also es wird verbreitert, aber es ist halt ein geiler Hebel als Alternative nochmal zu, ich nehme alle. Oder eben, ich verlasse mich auf das Thema Interessentargeting. Es kann funktionieren, aber es ist halt eine coole Ergänzung an der Stelle noch.
Ne? Also es ist, genau, und ich glaube, was ich so mitbekomme, gibt es viele Leute, die anfangen, so stacked lookalike audiences zu machen. Das heißt, sie nehmen unterschiedliche Zielgruppen als Quellen und bauen dann 3 oder 4 10%ige Lookalikes und werfen die dann alle zusammen. Und das hat wahrscheinlich sogar einen ähnlichen Effekt, weil man da natürlich einen riesigen Overlap hat. Ne? Die Überschneidung ist riesengroß, aber man hat dann hier mal ein paar hunderttausend Leute mehr, hier ein paar hunderttausend Leute mehr. Das ist aber mit einer 20%igen Lookalike dann irgendwie ein bisschen sauberer gelöst, weil man dann auch eine bessere Hygiene hat in dem Ausschließen der kleineren Zielgruppen. Genau, deswegen ist das ein super Tool.
Ja. Ja. Wir kommen schon zum zweiten Punkt und wir bleiben beim Thema Audiences und ich find's mega spannend, das Thema Conversion-Based Lookalikes. Ne? Und was hat's denn damit auf sich und warum ist das so mega, Simon?
Ja, also genau, ob das gut funktioniert, ich glaube, es hängt immer echt am Use Case ab. Fände mich auch spannend, deine Meinung zu hören, Alexander, wo du so die Anwendungsbereiche siehst. Ja. Im Prinzip hat Facebook die Möglichkeit, eben Lookalike Audiences nicht nur auf sogenannten Website Custom Audiences oder normalen Custom Audiences, was ja früher E-Mail-Adressen oder Listen mit Device Identifiern oder sowas war, sondern eben auch basierend auf tatsächlichen Kampagnen oder Ad-Set-Erfolgen. Ich glaube, die Limitation ist hier, dass man mindestens 100 Conversion Events haben muss und da spielt das Thema, was du eben gesagt hast, natürlich noch eine größere Rolle. Also man muss natürlich ein Event auswählen, was irgendwie wichtig ist, also irgendwie repräsentativ ist für einen Erfolg, aber gleichzeitig darf die Anzahl der Nutzer auch nicht zu klein sein. Aber ja, dann gibt es tatsächlich die Möglichkeit zu sagen, hey, ich möchte hier eine 3%ige Lookalike-Audience bauen, basierend auf allen Leuten, die über meine Black Friday-Kampagne gekommen ist zum Beispiel. Ja, vielleicht sagt man dann, ich habe hier eine für die ganzen Fitnessbetreiber, die jetzt gerade die Hochzeit des Jahres haben, die haben vielleicht wollen vielleicht teilweise einen Rabatt anbieten, aber nicht für alle. Vielleicht haben Sie eine Kampagne, wo Sie explizit Leute bewerben, die so ähnlich sind wie die Leute, die am Black Friday mit einem 50% Discount gekauft haben. Und so kann man im Prinzip ein Subsegment, oder wenn man unterschiedliche Subsegmente hat innerhalb seiner Zielgruppe, die sich irgendwie unterscheiden, kann man die im Prinzip erreichen. Und das Ganze ohne jetzt irgendeine komplizierte Datenübertragungslogik aus seinem eigenen CRM-System oder so zu haben, sondern einfach, die Daten sind schon da, ich will einfach die Kampagne oder das Adset aus und kann darauf die Lookalike bauen.
Ja, das ist, du hast ja schon, ist ja ein super Anwendungsfall schon. Ich glaube, es sieht, je diverser ich bin in meinem Kundenportfolio oder auch in meinem Produktportfolio, desto eher bietet sich das an, dass ich irgendwie die Sachen nicht so, dass ich eben eine saubere Trennung mache. Weil, wie gesagt, wir kommen immer zu demselben Punkt. Am Ende geht es darum, Facebook muss Muster erkennen können. Ne? Und wenn ich irgendwie ein sehr breites Portfolio an Produkten anbiete, also nicht irgendwie in der Nische bin oder sowas da, dann wird es halt unsauber. Oder wie du schon gesagt hast, saisonale Anlässe können halt auch eine gute Möglichkeit zur Trennung sein. Und das ist dann, glaube ich, schon, ich glaube, das ist nicht so spannend für Leute, die eben mit einem sehr kleinen Volumen unterwegs sind. Oder so, ne? Aber wenn ich sage, hey, ich bin gut unterwegs, ich gebe jetzt auch nicht nur irgendwie die Portokasse irgendwie an als Media Budget daher, sondern da geht schon was und ich brauche nochmal einen Hebel oder um eine etwas saubere Trennung zu machen, dann ist das echt nochmal eine geile Möglichkeit, die halt eben auch so nicht über den Ads Manager zur Verfügung steht, interessanterweise. Ne? Das ist halt, das ist bei einigen halt wirklich spannend, warum das nicht der Fall ist.
Ja, und in diesem Fall ist es so, dass es gibt ja viele Feature, die erstmal, glaube ich, API-seitig getestet werden. Das hat auch den historischen Grund, dass Facebook, glaube ich, immer hinterher war mit ihrem Account-Management. Das heißt, sie konnten nie alle Leute betreuen direkt und waren auf so Firmen wie Smartly oder andere Tool-Anbieter angewiesen, Facebook-Marketing-Partner, und haben dann, Facebook hat dann effektiv diese Feature erst Smartly zur Verfügung gestellt und dann haben sie die dort testen lassen können. Und haben dann überlegt, ergibt das Sinn. Aber Conversion-Based Lookalikes gibt es tatsächlich seit 2015 bereits und sie haben es trotzdem noch nicht in den Ads Manager geschafft. Es kann auch sein, dass einfach der Erfolg, die Erfolgsrate mit Conversion-Based Lookalikes sehr, sehr, sehr bei einer sehr kleinen oder spezifischen Zielgruppe nur ist. Das heißt, ich würde da empfehlen, auszuprobieren und wenn man dann nicht den Erfolg sieht, den man sich gewünscht hat, dann kann man das auch hinter sich lassen. Aber es gibt auf jeden Fall auch Firmen, die damit echt richtig gute Ergebnisse erreichen.
Ja. Ja, das kann sein. An einigen Stellen muss man auch sagen, vereinfacht oder reduziert Facebook eher das Feature-Set, weil über die Motivation kann man sich streiten, aber wenn man mal wohlmeint ist, weil viele Leute irgendwie sich dadurch eher ihren Erfolg versauen im Self-Service oder es irgendwie falsch anwenden und so weiter. Ne? Das ist ja auch ein Thema. Wir verlassen jetzt nochmal das Thema Targeting oder Audiences an der Stelle und kommen zum Thema, das mir auch sehr am Herzen liegt. Fachlich betitelt jetzt als Segment Asset Customization. So, was mag das sein, ne?
Ja, ich habe schon von Anfang an gedacht, dass das hier eine Folge mit sehr viel Denglisch wird, weil diese ganzen API-Only-Feature ja tatsächlich nur im Englischen existieren. Ja, tatsächlich geht es bei Segment Asset Customization, im Prinzip ist es ein weiteres dynamisches Ad-Format. Wir kennen, glaube ich, alle mittlerweile dynamische Ads aus Feeds, ja, wir kennen alle dynamische Ads aus zum Beispiel Multi-Language-Ads, das ist ja auch mittlerweile einfach so im Werbeanzeigen-Manager eingebaut. Wir kennen auch Placement Asset Customization, indem wir im Prinzip Werbemittel anpassen, damit wir auf Instagram Stories zum Beispiel das Hochformat wirklich nutzen können und ich weiß nicht, im Audience-Netzwerk eben, weiß nicht, Rewarded Video dann im Querformat oder sowas. Also Segment Asset Customization ist ein weiteres dynamisches Werbeformat. Das war mal mehrere Dinge, ist jetzt aber nur noch die Hyperlokalisierung oder die Lokalisierung von Ad-Creatives innerhalb eines Ad-Sets. Was bedeutet das? Ich kann eine Ad erstellen und da meinetwegen 10 unterschiedliche Bilder hinterlegen und Texte und Links und kann im Prinzip diese Bilder, Texte, Links dann einer geografischen Subgruppe oder einem Ort sozusagen zuordnen. Um mal ein konkretes Beispiel zu nennen, sagen wir, ich bin eine nationale Bank, die Sparkasse zum Beispiel oder die Volksbank oder ich bin ich weiß nicht was, eine Versicherung oder sowas, die mit lokalen Filialen arbeitet. Ja, also ich habe irgendwie lokale Filialen und möchte im Prinzip Store-Visits bewerben. Und man muss dazu auch sagen, vielleicht hat der Endkunde nur eine persönliche Beziehung zu der lokalen Filiale und kann mit dieser nationalen Firma gar nicht so viel anfangen, sondern kennt halt irgendwie, ich habe gestern noch darüber gesprochen, ich kenne nur den Migros auf der Bahnhofstraße in Zürich. Ja, dann kann ich zum Beispiel sagen, hey, ich möchte hier eine Werbung schalten in der Schweiz, in Deutschland oder wo auch immer, und kann im Prinzip für jede Filiale ein separates Werbemittel hochladen, ohne dass ich dafür tausende Ads managen muss oder tausende Adsets managen muss. Das heißt, man hinterlegt im Prinzip für jedes Werbemittel ein einzelnes Targeting, was im Prinzip unter dem allgemeinen Adset-Targeting liegen muss. Und die Use Cases, die Nutzung da ist natürlich riesengroß. Also gerade für die ganzen Firmen, die im klassischen Retail sind, wie gesagt, Banken, Supermärkte, vielleicht auch multinationale Firmen, die dann irgendwie einen Longtail an Sprachen anbieten und irgendwie für amerikanische Firmen zum Beispiel, die in Europa werben wollen oder sowas. Aber schon richtig, hat richtig Power, das Ganze, ja.
Ja, du hast es schon gesagt, ne? Also wir denken dann oft an Geschäfte und so, aber es sind eben, du hast eben Versicherungen schon angesprochen, wo du auch stark noch eine dezentrale Organisation hast, über so kleinere Offices und so weiter, wo es tatsächlich darum geht, dass man diese Leute, dass man mit denen Kontakt hat. Gerade dann gibt es halt extrem coole Möglichkeiten aus einer zentralen Einheit heraus, trotzdem irgendwie es erscheinen zu lassen, als wäre es etwas sehr Lokales an der Stelle. Ne? Das ist halt eine Mega-Option und vor allen Dingen eben im Handling, sonst halt ein Desaster. Also es wird noch mehr ein Desaster, wenn du jetzt die Reduzierung der Ads betrachtest, die halt pro Account zulässig sind, ne? Dann bist du halt sehr schnell raus aus dem Game. Sonst.
Ja, das stimmt. Und ich glaube auch, dass ich glaube, Segment Asset Customization wird richtig kommen. Ich glaube, das wird eins der riesigen Themen sein. Ich glaube auch, das wird was sein, was viele größere Firmen angehen werden, und ich bin auch gespannt, was da noch an Entwicklung kommt. Aber man kann sich das ja schon sehr gut vorstellen. Du hast gerade gesagt, dezentrale Versicherungsorganisation. Warum nicht ein Bild des lokalen Versicherungsvertreters mit in das Werbemittel aufnehmen, statt irgendeinem Stock-Image, was man sonst verwendet hätte? Ne, das ist ja ein ganz anderer Effekt, den man hat, den man haben kann. Und wenn man das in einer Art Feed vorbereitet, ja, also wenn man sagt, man hat ein Spreadsheet, Excel, Google Sheet oder so, wo man einmal diese Daten zusammensammelt und darauf basierend kann ich dann Ads erstellen. Aber im Werbeanzeigenmanager sind sie sehr einfach zu managen. Dann ist das schon sehr spannend und meiner Meinung nach eben dann auch der logische nächste Schritt im Vergleich zu einem E-Commerce-Shop, der eben hunderttausende Produkte in einem Feed verwalten kann. Ne, da funktioniert das ja auch. Warum sollte das eben nicht für eine andere Organisation funktionieren, nur weil deren Produkt in Anführungszeichen ja ein bisschen was anderes ist?
Aber es ist, und du hast gerade nochmal einen Vorteil angesprochen, insgesamt von dem ganzen Thema Schnittstelle, dass du eben nicht festgelegt bist auf die Oberfläche, weil wenn du so eine große Menge an Elementen verwalten willst, dann ist das ja, dann kannst du ja die Kugel geben, wenn du versuchst, das in so einer Einrichtung mit dem Ads Manager zu machen. Ja. Sondern du kannst eben über ein Spreadsheet arbeiten, du kannst eben alle Möglichkeiten der Automatisierung nutzen, um dort die Sachen reinzubekommen, um sie dynamisch zu aktualisieren. Mhm. Weil das ist ja dann eigentlich das Thema, du machst es nicht einmal und dann ist es fertig, sondern bei Organisationen, die so sind, ändern sich Dinge. Und dann willst du dem ja auch nicht hinterherlaufen. Und das geht eben auch vergleichsweise einfach. Das ist halt auch ein Riesenhebel, den man nochmal hat. Einfach eine Arbeitsvereinfachung, ne? Das ist schon, glaube ich auch, bin ich vollkommen bei dir. Da geht echt, da wird auf jeden Fall noch viel mitgehen. Absolut. Mhm. Ja. So, was hätten wir denn noch in der Schublade, Simon?
Ja, ich glaube, wir haben ein Thema, was echt total spannend ist, was viele Leute auch zusammen nutzen mit Segment Asset Customization. Und ich habe da neulich auf LinkedIn mal drüber geschrieben und der Markus von Smartly hatte auch direkt darauf geantwortet und hat gesagt, Segment Asset Customization wird bei uns immer mit Bit-Multipliern genutzt. Und Bit-Multiplier, was ist das? Wieder ein englisches Wort. Im Prinzip geht es darum, Subsegmente innerhalb seiner Zielgruppe. Ich mache mal ein konkretes Beispiel. Ich habe eine Retargeting-Kampagne, wo ich alle Website-Besucher der letzten 30 Tage und Leute, die was in den Warenkorb gelegt haben und so weiter, alle zusammen bewerbe. Warum sollte ich das tun? Normalerweise mache ich das nicht, weil natürlich jemand, der gestern was in den Warenkorb gelegt hat, für mich viel mehr wert ist. Ich bin viel, viel gewillter, da richtig Geld hinzulegen, vor allem, wenn er nicht gekauft hat. Und wenn jemand aber vor 20 Tagen auf der Website war und sich 3 Produkte angeschaut hat, will ich den ja eigentlich auch erreichen. Die Realität ist meistens, dass man eine unglaubliche Aufteilung dieser Retargeting-Kampagnen hat, indem man die ganzen unterschiedlichen Fenster bewirbt, dann die unterschiedlichen Events, auf dem Weg zum Kauf, alles mit unterschiedlichen Bids und Budgets versieht, obwohl die Zielgruppen teilweise 400 Personen sind, 1200 Personen und so weiter. Also gar nicht wirklich Größen, mit denen ein Facebook-Algorithmus was anfangen kann. Also die Optimierung findet da nicht statt, man zeigt halt die Werbung einfach allen da drin. Und auch mit Hinblick auf, wir haben ja diese Power 5 oder wie es hieß, war ja ein großes Thema, Vereinfachung der Accountstrukturen. Vor dem Blickwinkel sozusagen ergibt es total viel Sinn, eben Bid-Multiplier einzusetzen, wo ich dann sagen kann, ich habe hier eine breitere Zielgruppe, wo ich unterschiedliche Zielgruppen zusammenwerfe, kann aber ein unterschiedliches Gebot abgeben oder ein Multiplier eben. Das heißt, ich kann sagen, das funktioniert konkret so, ich sage, ich will maximal 50 Euro pro Kauf bieten. Mein Multiplier ist von 0,1 bis 1,0, ja, oder 10% bis 100%. Und für Leute, die gestern was in den Warenkorb gelegt haben, ist er bei 100%. Für Leute, die vor 20 Tagen 3 Produkte angeschaut haben, ist er bei 20%. Und so kann man diese Menschen alle zusammen bewerben. Und Facebook optimiert automatisch im Prinzip und versteht, dass die eine Zielgruppe wertvoller für mich ist als die andere. Genau, und was multinationale Kampagnen angeht, gerade mit digitalen Produkten, ja, ich komme ja aus dem App-Business auch, ergibt es nochmal viel mehr Sinn, auch im Gaming zum Beispiel, wo man ja auf Whales abzieht, oder diese Unterschied hat von Leuten, die sich über Werbung monetarisieren, bis hin zu Leuten, die 2000 Euro im Monat für digitale Goldmünzen ausgeben, ist das Spektrum ja riesengroß, und da in der Lage zu sein, halt unterschiedliche Bids zu setzen, ohne die Zielgruppen aufbrechen zu müssen, ist natürlich ein riesiger Gewinn oder kann ein riesiger Gewinn sein. Ich will gar nicht sagen, dass das immer funktioniert, aber ja.
Ja, es ist, was es halt erfordert ist, aus meiner Sicht, das ist da, wo dann viele schon scheitern, ist erstmal zu wissen, was die einzelnen Zielgruppen am Wert sind. Das ist eigentlich schon, also das ist aus meiner Sicht, ist das ein klaren Advanced-Thema, wo man sich halt schon eine relativ klare Gedanken über die Wirtschaftlichkeit, Abschlusswahrscheinlichkeiten und Wertigkeiten von einzelnen Zielgruppen gemacht hat. Und dann ist es halt geil, weil du sonst halt in der Vergangenheit hätten wir die tatsächlich alle einzeln dann klein gemacht. Das bringt extreme Nachteile mit sich in der Ausspielung, weil der Algorithmus irgendwie dann versucht, wie so kleinen Klassenverbänden nachzulaufen und da Muster drin zu erkennen und sie zusammenzuwerfen. Und jetzt bringen wir, du hast es schon gesagt, das eben zusammen, dass wir sagen, wir vereinfachen eigentlich die Struktur, ohne den Nachteil dabei mit einzukaufen, dass wir alle gleich behandeln müssen. Ne? Und das ist das ist ein geiles Ding. Ich sehe es auch so, das ist natürlich, wenn ich der Dropshipper bin mit einem Produkt und so weiter, okay, so what? Ja. Aber wenn ich halt sage, ich mache hier ein ernsthaftes Business, dann kann das und habe auch Erfahrung gesammelt natürlich. Das ist halt auch schon, das beruht ja auf Annahmen am Ende. Die Annahmen mache ich ja selbst, wie wertvoll die Gruppen sind. Da, also das ist ja nicht einfach ich kann das nicht einfach reinwerfen, sondern ich muss mir schon vorher Gedanken gemacht haben und auch ein paar Daten aggregiert haben. Sonst hilft das natürlich nichts. Aber dann ist es halt ein absolut geiles Ding. Ich bin ein riesen Fan da von der Möglichkeit.
Ja, entschuldige fürs Unterbrechen. Ich glaube, ein letzter Punkt noch. Ich glaube, dass gerade eben bei digitalen Geschäftsmodellen sollte man in der Lage sein, das umsetzen zu können. Also ich glaube, es ist tatsächlich gerade noch ein Beta-Feature. Das heißt, man muss bei seinem Facebook-Account-Manager nachfragen oder bei der Agentur seines Vertrauens, die dann vielleicht den Kontakt hat bei Facebook. Man muss dafür freigeschaltet werden. Aber ja, wenn man ein digitales oder ein rein digitales Geschäftsmodell hat, im Idealfall noch mit einem digitalen Produkt, dann ist ja ist ja die Messbarkeit total gegeben. Das heißt, wir sprechen nicht mehr über nur Custom Acquisition Costs, sondern wir haben Lifetime Value Berechnungen und so weiter. Das heißt, ich kann wirklich schon teilweise in Real-Time Aussagen darüber treffen, welche Zielgruppen mehr wert sind. Und wenn man sich anschaut, was man in Europa alleine für Umsatzsteuerunterschiede hat zum Beispiel, wenn man dann außerhalb von Europa ist, nochmal mehr, dann müsste einem ja einfach klar sein, dass eben jeder Euro, den man so in seinem Werbeanzeigenmanager sieht, vielleicht eigentlich mehr oder weniger wert ist und man dementsprechend den auch dann in der einen oder anderen Weise im Prinzip mit einbeziehen sollte. Man muss natürlich nicht über Bid-Multiplier das lösen. Ich glaube, Value-Optimierung ist so ein anderer Approach, der die, eine ähnliche, ja, ähnliche Probleme löst. Aber es ist schon, meiner Meinung nach, sollte man sich darüber Gedanken machen, wie man das einsetzen kann.
Ja, gerade auch bei multinationalen Kampagnen ist das halt ein sehr guter Hebel, weil du ansonsten halt schon, sonst bist du eigentlich aus meiner Sicht darauf festgelegt, dass du die geografisch aufteilst, schon aufgrund des unterschiedlichen Preisniveaus, das auch in den einzelnen Ländern herrscht und so weiter, wenn du nicht in sehr vergleichbaren Märkten bist und so viele sind das nicht, die so unmittelbar vergleichbar sind.
Nee, genau, ja.
Genau, das war schon 4 von 5. Das heißt, wir haben noch einen Punkt jetzt offen. Tatsächlich gibt es viel mehr, ehrlich gesagt, über die wir sprechen können. Aber wir produzieren das jetzt ja bewusst und sprechen jetzt nochmal über das Thema Lead Ads. Kennt irgendwie jeder, ne? Oder kennen viele Lead Ads auf Facebook. Wir sprechen jetzt über Lead Ads im Zusammenhang mit der API. Was ist denn dann anders?
Genau, also ich glaube, dass tatsächlich das wahrscheinlich eines der Feature ist, was API-only ist in dem weitesten Sinne, was die meisten Leute vielleicht schon nutzen, ohne es zu wissen. Also ich denke gerade im B2B-Bereich und man einen HubSpot nutzt oder irgendwie andere Software, die so in diese Richtung geht, CRM-Systeme und die tief integriert hat mit Facebook, dann gibt es im Prinzip die Möglichkeit per Leads Ads API alle Leads, die so reinkommen über die Werbeanzeigen, direkt weiterzuleiten. Und das ist vielleicht für einige Zuhörer hier das Normalste der Welt, dass das schon so stattfindet. Und für andere ist es vielleicht ganz neu, weil sie eben vielleicht nicht ein CRM-System haben, was alles schon integriert miteinander. Ich glaube, grundsätzlich ist das was gerade für Firmen, die in einem sehr schnelllebigen Geschäft sind, also wo, wenn ein Lead stattfindet, wenn jemand seine E-Mail-Adresse, Telefonnummer und so weiter hinterlegt hat, über so eine Anzeige, genau, wenn der eigentlich direkt angerufen werden möchte oder direkt ein Feedback haben möchte, von Versicherungen, die an Endkunden verkauft werden, bis eben zu die ganze Sparte an Software und jegliche andere B2B-Produkte. Genau, da ist es, glaube ich, wirklich unglaublich wichtig, dass man die Angaben, die man hat, direkt weiterleitet, damit dann der Vertriebler oder wer auch immer dafür verantwortlich ist, direkt damit arbeiten kann. Und das geht dann so weit wie, also entweder eine Einbindung in CRM-System, das da dann stattfinden kann, was auch immer dort stattfindet, oder ja, wir sehen das auch, eine Nachricht in Slack oder in Teams, ja, hier ist ein neuer Kunde, wer nimmt den, wer spricht mal mit dem? Oder einfach eine E-Mail an sich selber. Wir haben auch schon das Thema gesehen, SMS, ja, SMS an den Außenvertriebler zum Beispiel, der vielleicht irgendwie unterwegs ist. Das ist jetzt vielleicht in der Corona-Zeit ein bisschen anders auch, aber ich glaube, solche Themen sind total wichtig und man kann natürlich existierende Systeme nutzen und sollte man auch sicherlich. Es gibt aber eben auch die Möglichkeit, zum Beispiel über ein Zapier oder eben natürlich auch mit uns irgendwie, aber über ein Zapier schon mal kann man sehr einfach starten und anfangen, eben die Daten dort rauszuholen und dann woanders hinzuschicken, wo man sie halt vielleicht haben möchte. Und ja, wie gesagt, alles, was von Schnelllebigkeit lebt, alles, wo Endkunden vielleicht nervös werden, wenn sie nicht oder schon wieder vergessen haben, dass sie eine Anfrage gestellt haben oder wo ich vielleicht irgendwie ganz spezifische Daten haben möchte und die mit anderen Daten vereinen möchte, die in anderem System liegen, da bietet es sich natürlich an, irgendwie eine Integration zu bauen, sich selber damit auseinanderzusetzen. Wie hätte ich es denn gerne und wo brauche ich das? Ja.
Du sagst es, es sind halt große Bestandssysteme, die auch schon die Integration anbieten eigentlich. Also wer mit einem Standard CRM unterwegs ist, wie sei es HubSpot oder ein anderes, hat diese Option schon. Erstaunlich oft ist es trotzdem nicht angeschlossen, muss man sagen. Und es ist auch natürlich so, dass es gelegentlich halt auch Anpassungen an den Schnittstellen gibt und dann fällt die Option wieder mal kurz weg. Bei Anbietern auch schon gesehen. Du hast eben das Thema Wertigkeit angesprochen. Das finde ich auch nochmal ein Punkt, dass du gerade, du hast Schnelligkeit gesagt. Du kannst ja auch noch differenzieren. Leute kommen über irgendwie eine Lead-Ad, wo du weißt, das ist halt eine hochwertige Zielgruppe, wo du im Prinzip die durchschleifen kannst direkt und nicht in den Standardprozess geben kannst, wo du direkt sagst, irgendwie, du hast an den Außendienstler oder eben an den Key-Account Ding hier über unser High Volume 1 Million und mehr Lead Ad ist einer reingekommen, direkt per Slack Alert. Auch das kann man halt ganz gut steuern. Und wer im Legacy Unternehmen sitzt, das sagt, oh, wir sind eigentlich besser darin, ein eigenes CRM zu bauen als die Standardlösungen, der hat halt auch die Möglichkeit, die Schnittstelle ist ja verfügbar, sich das Ganze entweder selbst zu basteln oder basteln zu lassen. Ne? Also das ist ja Tatsächlich ja nicht die komplizierteste Stelle, wo man ansetzen kann.
Nee, glaube ich auch. Und ich denke auch, dass auch sicherlich Datensicherheit und GDPR, DSGVO, ne, auf Deutsch, spielt natürlich immer auch eine Rolle. Klar, die ganzen großen Softwarefirmen haben mittlerweile auch da sicherlich aufgebessert, aber Firmen, die irgendwie sagen, hey, ich möchte eigentlich alle Kundendaten möglichst nur bei mir ankommen lassen und die dort auch verwalten, dann gibt es eigentlich keine Alternative, als sich das selber damit mal anzuschauen und zu sehen, wie man das zusammenpackt. Auch da möchte man vielleicht eben bestimmte Daten standardmäßig weitergeben und andere vielleicht nicht. Genau. Das heißt, ich kann immer empfehlen, und das gilt eigentlich für alle der 5 Themen, die wir besprochen haben, ich bin ein riesiger Fan davon, auch als nicht technischer Mensch mal durch die Facebook-Dokumentation zu wühlen, auch wenn man die Hälfte nicht versteht, weil ich glaube, die Innovation und auch die Vorstellungskraft, die wird viel, viel größer, je mehr ich eigentlich weiß, was verfügbar ist. Ne? Ich hoffe, dass es jetzt irgendwie Leute gibt, die sich ganz viele neue Ideen jetzt schon überlegt haben, über die weder du noch ich bisher nachgedacht haben, nur basierend auf, was eigentlich theoretisch möglich wäre. Und gerade wenn das eben noch nicht standardisiert ist, noch nicht im Werbeanzeigenmanager ist, der Accountmanager, den man bei Facebook hat, vielleicht gar nicht darüber Bescheid weiß, dann ist es natürlich auch immer schwierig, an Informationen zu kommen, wie man das einsetzen kann. Deswegen empfehle ich immer total, geh selber rein in diese technische Dokumentation, lies mal, was die da geschrieben haben. Vielleicht gibt es eine Empfehlung, für wen sich das lohnt oder nicht. Wenn nicht, tausche ich mit jemandem aus, der das vielleicht kann. Ja.
Ja, insgesamt guter Punkt nochmal, Simon. Für wen ist das eigentlich, über das wir jetzt sprechen, noch relevant? Ne? Ich glaube, viele Punkte sind grundsätzlich natürlich für jeden, der irgendwie auf der Facebook-Werbeplattform irgendwie Anzeigen schaltet, aber ernsthaft muss man auch sagen, aus meiner Sicht, ab einem gewissen Volumen macht das Sinn. Ne? Weil ich kann sehr gut, die Facebook-Werbeplattform ist einsteigerfreundlich. Ich kann erste Erfahrungen sehr gut zu sammeln. Und das sind alles Punkte, wo man sagt, wenn ich sage, ich stoße entweder an eine bestimmte Grenze oder die Möglichkeiten habe ich ausgereizt, die bereits standardmäßig da sind, oder mein Use Case ist vielleicht in einer bestimmten Form nochmal speziell aufgrund meiner Produktorganisationsstruktur, aufgrund meiner Organisationsstruktur, aufgrund der Art, wie ich arbeite, und es wird mir schwer gemacht durch das, was bisher da ist, dann sind das halt coole Hebel. Aber ich würde auch, also ich finde das vollkommen richtig, man kann sich da reinlesen und sieht halt auch vielleicht neue Möglichkeiten auf sich zukommen. Mhm. Aber das würde ich jetzt nicht machen, wenn mein monatliches Ad-Budget irgendwie bei 1.182 Euro läge. Ne? Dann ist man eher raus. Und wenn das Thema für euch insgesamt spannend ist, kann ich wirklich nur von Herzen empfehlen, erstens dem Simon auf LinkedIn zu folgen, weil der da für alle, die sagen, ach, das war mir alles ein bisschen arg simpel, die ganzen Sachen auch mal ein bisschen technischer einordnet, und weil Kitchen coole Lösungen an vielen Stellen in diesem Bereich auch anbietet, muss man einfach sagen. Nicht allein in dem Markt, sicherlich gibt auch andere Marketingpartner, du hast eben schon Smarty zum Beispiel genannt, die eben auch damit arbeiten und eben deswegen ja solche Plattformlösungen, solche Softwarelösungen letztlich auch Mehrwert bieten, außer dem reinen Punkt Usability.
Ja. Ja.
Also kann ich nur von Herzen empfehlen. Wir haben tatsächlich aufgrund der Aktualität, in der wir uns gerade befinden, noch ein Thema, über das wir sprechen wollen, was indirekt natürlich auch mit der Schnittstelle zu tun hat, aber mit der Werbeplattform insgesamt, weil sich ein paar Dinge ändern. Durch Apple, durch das angekündigte iOS 14 Update und Apples, nennen wir mal, etwas restriktivere Haltung, was das Thema Datenweitergabe angeht, ist Facebook faktisch gezwungen, und nicht nur Facebook, sondern die anderen Plattformen auch, zu reagieren. Das heißt, für Advertiser ändert sich viel. Es wird gerade sehr viel dazu geschrieben. Einige Leute versuchen noch irgendwie den Schock zu überwinden der ersten Ankündigung. Aber einige Dinge ändern sich. Ich glaube, wir können einmal ganz kurz sagen, was sich so ändert, so in a nutshell. Und dann finde ich es eigentlich auch spannender zu sagen, auch deine Einschätzung nochmal zu hören, was für Auswirkungen wird das auf uns alle haben? Weil gerade geht es so zwischen nix und, oh Gott, der Untergang der Welt steht unmittelbar bevor im Bereich Social Advertising.
Ja, ich glaube, die tatsächlichen Auswirkungen, ich meine, ich habe da natürlich eine Meinung zu, das kann ich gerne auch sagen. Ich glaube, ich bin auch sehr gespannt. Ich denke immer, es wird halt immer neue Optionen, Opportunities geben, so, ja, also irgendwie, man wird irgendwie einen Weg finden, wie man sich wieder einen Vorteil verschaffen kann, wenn sich Dinge grundsätzlich ändern. Genau, deswegen ist es, glaube ich, sollte da jeder mit frohen Mutes drauf zugehen, nichts zu tun oder in Schockstarre zu erstarren, bringt ja auch nichts. Aber grob im Prinzip gibt es zwei Dinge, die Apple-seitig, und ich bin auch nicht der absolute Experte auf diesem Gebiet, aber ich weiß natürlich, was das für einen Einfluss hat für uns. Es gibt zwei Dinge. Erstens, im iOS 14, also was Mobile-Apps angeht, wird demnächst im Prinzip aktiv von Apple empfohlen, nicht mehr seine Device-ID mit dem Unternehmen zu teilen, mit dem man gerade arbeitet. Das heißt, wenn ich eine Fitness-App bin oder eine Yoga-App oder sowas, wird es für mich sehr, sehr viel schwieriger sein, diese IDFA, so heißt das, im Prinzip den Unique Device Identifier, mit dem ich früher Conversions gemessen habe und auch Retargeting-Zielgruppen gebildet habe, dieser Device Identifier wird effektiv weggehen. Das stimmt nicht ganz, aber im Prinzip wird Apple alles dafür tun, dass Nutzer diese ID nicht mehr teilen, und deswegen wird es Workarounds dafür geben. Das andere ist, und das betrifft im Prinzip das Mobile Web, also im Prinzip jeden Advertiser, alles, was es gibt, das sogenannte App Tracking Transparency Framework. Und Apple möchte Regeln aufstellen, grundsätzlich, wie eben Endnutzerdaten Firmen untereinander teilen können. Und da wird es auch in beiden Fällen wird es Pop-ups geben für den Endnutzer, wo er zustimmen muss. Und genau, das hat dann sicherlich in erster Linie auf Safari und auf iOS zu tun, aber dadurch, dass dieser Anteil der Nutzer natürlich so groß ist, gerade in den USA, wo Apple und Facebook natürlich ihre Firmensitze haben, hat Facebook jetzt entschieden, eigentlich ganz viele Sachen auch schon für alle Plattformen auszurollen. Also auch Android ist dann davon betroffen und alle Mobile-App-Kampagnen zum Beispiel oder Mobile-App-Install-Kampagnen sind davon betroffen, was sicherlich ein bisschen schade ist, man aber das auch nachvollziehen kann, ja.
Ja, es ist, also es ändern sich im Detail sehr viele Dinge. Events werden eingeschränkt, Attributionsfenster werden eingeschränkt. Das Thema View-Attribution ist im Prinzip gefühlt gerade tot damit. Mhm. Durch ein Opt-out werden wir eine Unsauberkeit in Datensätzen bekommen. Es ändert sich viel. Wir können das gar nicht im Detail. Wir werden sicherlich nochmal eine Folge machen, wo wir insgesamt auf das Thema iOS-Update eingehen. Aber interessant, glaube ich, kann man so festhalten, okay, sukzessive werden wir halt weniger Daten zur Verfügung haben im Verhältnis zu dem, was wir gerade haben. Gerade im Bereich Conversion wird es halt nochmal Auswirkungen haben. Und du hast schon gesagt, das Thema Retargeting kommt darauf. Und gerade, also ja. Conversion, um es nochmal zu sagen, natürlich in dem Maße, wenn ich sie auf der Webseite habe. Das ist klar. Das ist halt schon interessant. Ich meine, kann man jetzt kurz in Tränen versinken, aber letztlich müssen wir alle damit umgehen. Und ich glaube auch nicht nur, dass es jetzt in jeder Hinsicht nur Nachteile bringt, tatsächlich. Ja. Also es zwingt aber nochmal in eine andere Richtung. Es würde mich schon nochmal interessieren, was meinst du, wie in welcher Hinsicht wird das Auswirkungen haben jetzt auf uns alle?
Ja, also ich glaube, es sind auf jeden Fall zwei oder drei Trends, die sicherlich so passieren werden. Also kommt drauf an, in welchem Ausmaß, aber ich denke schon, dass das so passiert. Das erste ist, ich bin mir relativ sicher, dass Firmen, die mit niedrigen Conversion Rates kämpfen gerade oder die mit gerade nur so an der Profitabilität kratzen und eigentlich schon sich in Frage stellen, ob sich Facebook Werbung für sie lohnt. Ich glaube, dass ein paar davon nicht mehr weiter dabei bleiben werden, weil nämlich wenn die Signale, also die Conversion-Daten schlechter werden, die Facebook zur Verfügung hat, um zu optimieren, werden die Algorithmen ineffizienter werden und das bedeutet einfach, dass Conversion-Rates sinken werden. Ich glaube, ich habe super gute Erfahrungen immer gemacht mit, wenn ich mir Traffic-Split anschaue und Facebook hatte immer die höchsten Conversion-Rates, also gerade in so wirklich kleinen, in Lifestyle-Produkten, die irgendwie bis 100 Euro sind oder sowas. Ja, Facebook hat teilweise doppelt oder dreimal so hohe Conversion-Rates wie ein Organic-Traffic oder andere Kanäle, weil eben die algorithmische Optimierung so stark ist. Und wenn das abnimmt, dann werden die Conversion-Rates sinken. Das wird ein paar Werbetreibende von der Plattform schubsen und hoffentlich gehen dann die CPMs auch wieder runter und diejenigen, die eben das durchgehalten haben, haben dann effektiv wieder die gleichen Customer Acquisition Costs. Ja, sie kaufen im Prinzip weniger, zahlen weniger für den Traffic und haben dementsprechend dann auch niedrigere Conversion Rates. Anschaut, wie sich so die CPMs, aber auch die Conversion Rates über die letzten 5 Jahre entwickelt haben, ging das eigentlich immer nur in eine Richtung. Es wurde immer teurer, aber dadurch, dass die Algorithmen so stark waren, war es trotzdem okay für die meisten Firmen. Das wird sich jetzt, glaube ich, ein bisschen zurückentwickeln. Wir müssen schauen, zu welchem Ausmaß. Und das zweite Thema ist, glaube ich, dass Firmen einfach viel mehr incentiviert sind, ein eigenes Data Warehouse zu bauen, ja, also im Prinzip eigene Daten anzusammeln über die Nutzer, verschiedene Datenquellen einzubeziehen, sich wirklich klar zu machen, was ist ein Kunde für mich wert? Wir haben ja eben schon zu Bitmultipliern gesprochen, unabhängig von Bitmultipliern oder anderen Dingen, wird es, glaube ich, einfach nochmal viel, viel, viel wichtiger sein, dass ich als Firma eine ganz klare Datenlage habe auf meiner Seite und dann auch per Conversion API, und das pusht Facebook ja gerade auch sehr stark, per Conversion API dann Signale zurückgebe, was mir Apple dann zumindest auf Web auch nicht verbieten kann. Über Apps wollen sie es schon verbieten, aber das ist, glaube ich, was super wichtig sein wird und was ich wirklich spannend finde, ob das passieren wird, das ist jetzt mal so eine out there, ja, ich weiß nicht so ganz genau, ob das wirklich tatsächlich passieren wird. Früher, habe ich schon anfangs gesagt, haben halt super viele Firmen versucht, einen eigenen Algorithmus zu entwickeln, um die Aussteuerung zu verbessern. Ja, früher haben wir das ja OCPM genannt, ne? Optimized Cost per Thousand, Cost per Million Impression. Und ich glaube, Nanigans, amerikanischer Facebook-Marketing-Partner, hat 2012 oder 2013 die erste Firma, die tatsächlich echtes Conversion-basierte Optimierung erlaubt hat. Ja, davor haben alle CPM oder CPC-basiert Werbung eingekauft. Mittlerweile ist es natürlich überhaupt kein Alleinstellungsmerkmal mehr, weil Facebook das alles wegoptimiert hat. Auch ein Zalando oder Netflix haben meiner Meinung nach, obwohl sie, glaube ich, darüber nachgedacht haben, jetzt nicht unbedingt eigene Algorithmen entwickelt, obwohl sie auch riesige Datenmengen haben, weil Facebook eben so gut ist, eine Optimierung herbeizuführen, indem man Facebook einfach alle Daten zur Verfügung stellt. Und ich glaube, das wird sich jetzt ändern. Also ich kann mir vorstellen, dass das, dass es da so ein bisschen Leveling of the Playing Field gibt, ja, also dass im Prinzip sowohl eben die Firmen selber als auch im Zweifel andere Werbekanäle, Werbenetzwerke, TikTok zum Beispiel, jetzt in der Lage sein werden, zu competen, weil eben die algorithmische Optimierung, da gibt es nicht mehr so eine große Überlegenheit von Facebook. Genau, ich bin gespannt, ob das wirklich so eintritt, ob wirklich jemand sagt, hey, wir bauen unsere eigenen Algorithmen und nutzen nur First-Party-Data und können hier was Effizienteres bauen, vielleicht mit Bit-Multipliern, die irgendwie alle 10 Minuten updated werden oder sowas. Ich weiß es nicht ganz genau, aber genau, das könnte ich mir vorstellen. Das heißt, man sollte wahrscheinlich seine Daten selber besitzen und auf jeden Fall technisch versiert genug sein. Also gerade die großen Firmen müssen, glaube ich, irgendwann in so eine Art Marketing-Intelligence-Technologie-Team investieren. Ich glaube, About You in Deutschland macht das ja sehr gut vor und teilen da auch ihr Wissen ganz gut in einem anderen Podcast, den wir nicht nennen, im OMR-Podcast, genau. Also ich glaube, das ist, das wird sich so entwickeln, ja.
Ja. Bin bei dir. Ich glaube, es wird ist auch ein bisschen davon abhängig, was dein Geschäftsmodell am Ende ist. Ne? Aber gerade im Bereich E-Com, glaube ich, die ausschließlich Conversion gefahren haben, die werden jetzt erstmal ein Thema haben. Ich glaube schon, dass es einen höheren Invest-in-Brand-Maßnahmen noch geben wird, um ein neues Publikum zu generieren. Sowieso tatsächlich nach meinem Dafürhalten irgendwie viele, die halt hart auf Conversion gegangen sind, haben letztlich eine gewisse Redundanz oder eine Doppelung mit Google eigentlich geschaffen, weil sie halt Leute angesprochen haben, vornehmlich, die schon einen Intent hatten oder die Vorqualifizierung überhaupt die Begehrlichkeit schaffen. Die Ausspielung ist auf der Plattform ja weitergegeben und ist auch nicht teuer für so ein Publikum. Ja, und wo die dann konvertieren und wie das nachvollziehbar ist, noch ein anderes Thema, aber ich glaube, das wird halt nochmal gefördert. Ich glaube auch, dass das Thema, was Facebook schon hat, im Bereich E-Com, dass der Checkout auf der Plattform selbst stattfindet, wird nochmal einen anderen Push bekommen. Mhm. Auf jeden Fall, weil da verlierst du die Daten halt nicht. Und insgesamt die Vorqualifizierung auf der Plattform, das Retargeting auf der Plattform über Video-Funnel-Retargeting oder wenn du über Lead-Ads gehst, auch dort irgendwie angefangen und alles, was du dort auf der Plattform machen kannst oder über Instant-Experience nochmal zu gucken, dort verlierst du die Daten ja nicht. Die sind bleiben ja in der Plattform. Und wir werden halt, glaube ich, mal alle Wege finden müssen, um ein bisschen mehr so umzugehen. Das verschiebt sich, glaube ich, ein bisschen mehr, ein paar Funnelstufen verschieben sich ein bisschen mehr wieder zurück in die Plattform. Ich glaube, strategisch werden Maßnahmen nochmal ein bisschen anders, vielleicht eben im Prospecting nochmal ein bisschen anders aussehen. Und dieser am Ende der, ich mag das Wort nicht, aber dieser holistische View auf den Return on Ad Spend. Du hast es eben schon, der Hintergrund dafür ist, dass du eben eine Marketing Intelligence hast, dass du eben eine vernünftige Messbarkeit kommst, wird halt nochmal an Bedeutung gewinnen, das glaube ich schon.
Ja, ich glaube, das ist, finde ich super spannend, was du gesagt hast mit dem, hatte ich echt noch nicht so drüber nachgedacht, dass sicherlich eben dann der Facebook-Checkout kommen wird. Alle warten ja eigentlich nur drauf und man fragt sich ein bisschen, warum ist es noch nicht passiert? Ich glaube, es gibt eine relativ enge Zusammenarbeit mit Shopify von Facebook. Genau, vielleicht kaufen sie ja dann irgendwann Shopify und damit alles wieder vereint ist. Aber ja, wir werden es sehen.
Ja, sehr cool. Vielen Dank für deine Einschätzung, Simon. Sehr, sehr, sehr spannend. Ist ein Thema stark in Bewegung. Es ist auch so, wie gesagt, also tatsächlich fließen die Informationen gerade so ein bisschen stückweise auch von der Plattform. Es sind noch ganz viele Fragezeichen. Ehrlich gesagt, nach jedem Termin, den wir haben, habe ich ein bisschen mehr Fragezeichen. Was ist jetzt, okay, Ads Manager verstanden, geht weg. Was passiert jetzt mit Facebook Attribution an der Stelle? Wie verändert sich dort die Datenqualität und vieles andere? Gucken wir mal, was noch kommt. Vielleicht sprechen wir dazu dann nochmal. So, Simon, wenn dich jetzt Leute sagen, das ist ja eigentlich ganz spannend. Ich habe übrigens gerade, mir fällt auf, bei meinem monatlichen Adspend von 150.000 Euro, vielleicht könnte das Thema ja nochmal spannend sein. Kann, also sollte das der Fall sein, auch gerne hier melden. Aber ansonsten, wenn der Simon helfen kann, wie erreicht man dich?
Also sehr gerne per LinkedIn, Simon Kreinbaum. Ansonsten per E-Mail simon@kitchen.io, Kitchen ohne E. Man kann natürlich auch einfach mal auf unsere Website gehen und da die Form durcharbeiten. Da kommt dann der andere Simon, mein Zwillingsbruder. Nein, Martin heißt er. Mein Zwillingsbruder meldet sich dann. Und genau. Wir haben auch einen YouTube-Kanal, wo wir versuchen, Wissen über die Facebook API zu teilen. Also es hat dann gar nichts mit unserem Produkt oder mit unserer Plattform zu tun, sondern einfach für Marketer, technisch interessierte Marketer, kitchen_io, so findet man uns. Genau, für die Leute, die so selber ein Tüftler sind, kann das vielleicht ganz spannend sein. Ich glaube, wir haben 5, 6 Videos, Intro-Videos und Tutorials, wo man mal selber reinschauen kann. Und ansonsten per LinkedIn oder E-Mail gerne melden.
Sehr schön. Super. Wenn euch das gefallen hat, haben wir grundsätzlich nichts dagegen, dass ihr diese Podcast-Folge auf allen Plattformen, auf denen ihr sie seht, hört, bewertet, abonniert, herzlich gern. Wenn ihr sagt, das war alles ein bisschen einfach und irgendwie können wir nicht ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, dann bitte schreiben, weil dann sollten wir vielleicht zusammenarbeiten. Jederzeit gerne an jobs@smnerds.de. Ansonsten, Simon, erstmal dir ganz herzlichen Dank.
Danke, Alexander.
Und allen da draußen einen schönen Tag. Tschüss.